Nebenbei würde ich das nicht empfehlen, weil genau wenn es nebenbei passiert, dann fühlt sich eben wieder keiner verantwortlich im Umkehrschluss. Nein, man muss sich für die Firmen darauf vorbereiten.
Muriel fragt nach. Der OBT-Podcast mit spannenden Themen über die komplexe Welt der Finanzen.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu der 48. Folge vom OBT-Podcast. Mein Name ist Muriel Burgas und ich darf durch die kommende Sendung moderieren. Wir starten mit einer neuen Themenreihe und zwar zum Thema Datenschutz. Wir steigen dazu ein mit einem Experten von der Kantonspolizei, Christian Keller. Und ich freue mich sehr, dass er heute da ist und sich Zeit nimmt, mit uns über das spannende Thema von der Cybersecurity zu reden. Der Christian Keller ist Teil von der Abteilung Cybercrime für Cyberermittlungen zuständig. Und ich freue mich sehr, dass er sich heute Zeit genommen hat. Herzlich willkommen, Christian Keller.
Hallo miteinander.
Stell dich doch noch mal kurz in deinen eigenen Worten vor, Christian.
Ja, ich bin Christian, wie du bereits mehrfach erwähnt hast. Ich bin seit über 20 Jahren im Polizeidienst tätig. Ich habe mich im 2016 angefangen zu spezialisieren auf das Thema Cybercrime. Ich habe bis Ende letzten Jahr bei der Zuckerpolizei geschafft und am 1. November bei der Kantonspolizei Zürich in der Abteilung Cybercrime bei den Cyberermittlungen angefangen.
Super, also genau der richtige Gast, um mit uns heute über das Thema Cybercrime zu reden, aus einer polizeilichen Perspektive, kann man sagen, von der Kantonspolizei Zürich. Die Cyberkriminalität hat ja zugenommen. Es ist ein Wachstumsproblem, auch wo die Gesellschaft immer mehr beschäftigt. Wie hat sich die Bedrohungslage in den letzten Jahren entwickelt? Wie nimmst du das wahr?
Also ist natürlich mit der Digitalisierung ist das stark vorangeschritten. Früher hat sich nicht jeder einen PC leisten, respektive PC sind auch noch nicht verbreitet gewesen. Man kann sich das so vorstellen, als ich noch klein war, hat es noch das Tagblatt gegeben, nicht irgendwie Online-Medien und schon gar keine Social-Media. Dort hast du ab und zu einen Kettenbrief bekommen oder ein falsches Inserat im Tagblatt, wo man irgendwie hat etwas gewinnen konnte oder irgendwie hat Geld sollen schicken, aber noch in einem Kuvert und nicht via Banküberweisung, Twint oder Krypto. Dann ist es weitergegangen, da sind so die Anlagenbetrüge gekommen mit ganz, ganz günstigen Möglichkeiten, ganz, ganz hochdotierte Aktien zu kaufen. Und so ab der 2010, wo die Social Medias aufgekommen sind, hat die digitalisierte Kriminalität einen extremen Boom erlebt und ist jetzt eigentlich eine von der Kriminalitätsformen, die sicher uns auch in Zukunft sehr stark beschäftigen wird. Wenn ihr euch vorstellt, früher müssen wir einen Brief schreiben und jemanden dazu bringen, dass er irgendwie eine Vermögensdisposition durchführt. Heute schickt er einfach mal 4 Millionen E-Mails und irgendeiner beißt dann schon an.
Praktisch. Das kann man wirklich von die Haus machen.
Ja, es ist ja so. Wir sind auch früher, bist du gegangen, Überwachungen machen, als ich bei der Polizei angefangen habe. Bist nächtelang im zivilen Fahrzeug gesessen und hast gewartet, bis der Einbrecher kommt. In der heutigen Zeit ist es so, wieso sollst du in der Nacht wach sein? Einbrecher gibt es zwar immer noch, aber mittlerweile kannst du deine Delikte auch relativ einfach zu Hause vom PC aus begehen.
Okay. Und von welchen Arten reden wir denn eigentlich von den Cyberangriff heutzutage? Also du hast jetzt vorher gesagt, eben so ein bisschen das Betrügen.
Also eigentlich noch genau gleich wie früher.
Okay.
Es wird betrogen. Das sind plus minus immer noch 2/3 der beanzeigten Delikte, die auch wir feststellen. Dann hast du Erpressungen. Das ist wie früher. Ich habe ein Foto von dir gemacht. Du bist dort noch immer gewesen, wo du nicht hättest sein sollen. Und von dem her wird betrogen, es wird erpresst und es wird irgendwie versucht, von jemandem Geld überzukommen.
Ja. Also das Ziel ist eben noch klar. Geld.
Natürlich, es soll sich ja auch lohnen. No. Ich meine, man macht ja nichts gratis.
Ja.
Man geht auch arbeiten. Und es ist zwar ein bisschen salopp ausgedrückt, aber Cyberkriminell sein ist ein Beruf. Das machst du nicht einfach so nebenbei einmal noch, ich probiere mal ein einzelnes E-Mail zu verschicken und schauen. Das ist alles Aufwand und Ertrag.
Und das Know-how, wenn ich mich jetzt für den Beruf selber kriminelle Person entscheide, wie baue ich mir das Know-how auf? Das ist heute auch komplexer geworden, oder?
Ja, es gibt Möglichkeiten, wie du dir das relativ einfach kannst aneignen kannst. Plattformen dazu nenne ich aus bekannten Gründen jetzt wahrscheinlich nicht gerade. Es ist nicht so schwierig. Es gibt Tutorials, Anleitungen in schriftlicher Form, in Videoform, die relativ einfach zu finden sind, wenn man ein bisschen suchen. Und dann gibt es auch eine Tendenz, das nennt sich Script Kiddies. Das hat nichts mit Kind zu tun, sondern da kann man sich wirklich wie ein so ein Betty Bossi Rezeptbuch zutun. Und dann nachher einfach die einzelnen Schritte abarbeiten und schauen, was passiert. Ich durfte eine Ausbildung besuchen, wo es darum ging, wie hacke ich eine Webcam. Und dort hast du wirklich ein Manuskript bekommen und hast dort angefangen, Ziele für Ziele für Ziele abarbeiten. Und das gibt es für Cyberkriminelle wie für Ermittler, die sich ausbilden müssen zu dem Thema genau gleich.
Faszinierend. Ja, jetzt eben mit Betrug und Erpressung, sagst du, ist immer noch echt Hauptsache. Jetzt für die Unternehmen, sind das auch die gefährlichsten Sachen oder ist es bei den Unternehmen nur mal eine andere Thematik oder andere Aspekte, die man muss berücksichtigen muss?
Also von der Deliktsform selber, was im Strafgesetzbuch ist, ja, ist es eigentlich genau das Gleiche.
Okay.
Es ist natürlich bei einer Firma, das Wertvollste, was eine Firma hat, sind ihre Daten, in welcher Form auch immer. Und wenn ihnen die Daten entwendet werden oder verschlüsselt werden, dann ist das für die Firma etwas sehr Schlimmes, weil sie eigentlich ihre Grundlage von der wirtschaftlichen Tätigkeit verlieren.
Okay. Also Daten gilt es zu schützen, in welcher Form auch immer. Das heisst, für die Unternehmen sind welche Angriffsarten am gefährlichsten?
Der Mensch steht immer im Fokus.
Ja.
Weil es gibt natürlich auch technische Hintergründe, wo sich die Firmen unbedingt darauf vorbereiten sollten. Das geht zum Thema Infrastruktur. Wie schütze ich meine Infrastruktur? Wie gehe ich dort vor? Wie regelmässig führe ich meine Updates durch? Ich möchte nicht allzu technisch werden. Wie patche ich meine Software, dass eben nie in der Tür offen ist, wo ich kann einfach reinspazieren kann oder mit einem alten Bartschloss zum Beispiel, also technisch gesehen, genau, versehen ist. sondern wie härte ich oder sichere ich meine IT-Umgebung so ab, dass eben so etwas nicht passiert. Passwörter sind ein grosses Thema, aber das Hauptproblem ist eigentlich der Mensch, weil man feststellt, dass zu irgendeinem Zeitpunkt irgendein Konto kompromittiert worden ist.
Ja. Also das heisst Software, eben schauen, dass das Programm auf dem neuesten Stand ist, dann Passwörter, sicher 2-Stufen-Authentifizierung oder irgendwas
Fall, ja,
einbauen. Und aber dann eben letztendlich ist es eigentlich der Mensch, der nach wie vor, wo man sagt, da ist es eigentlich das grösste Risiko, wenn man reinkommt, wenn man die Tür aufmacht sozusagen.
Der Mensch hat das Problem mit dem linken und rechten Zeigefinger. Man klickt relativ schnell, relativ gern. Und man kann das als Trigger-Happy, hat man den Wilden Westen, hat man gesagt, wenn man schnell geschossen hat, der Cowboy, dann ist er Trigger-Happy gewesen. Das ist heute mit der Maus genau das Gleiche. Leider sehen wir immer wieder Vorfälle, wo man unbedacht und obwohl man es eigentlich besser wüsste, auf einen Link klickt oder auf eine Seite geht, wo man sich dann sonst etwas einfängt, also eine Internetseite. Beim Menschen auch, man braucht für alle Programme das gleiche Passwort und das hilft natürlich nicht unbedingt bei der Sicherheit des Systems. Man kann sagen, Sicherheit ist etwas ganz, ganz Wichtiges und bequem sein ist nicht wirklich sicher.
Ja, das sind die Widersprüche, das ist ja immer ein Wählen zwischen Sicherheit und Bequemlichkeit.
Genau. Das ist ja so.
Okay, welche Rolle spielen denn da jetzt, wenn wir beim Mensch bleiben, auch die Mitarbeiterschulungen für Prävention von Cyberangriffen? Das ist ja auch oft das Pflichttraining in vielen Unternehmen, dass man selber muss das machen. Wie siehst du das da, den Mehrwert?
Das Wort Pflicht ist ja so eine Sache. Ich finde, wenn man ein Awareness-Training macht, also wenn man die Leute darauf sensibilisiert und ihnen auch zeigt, was damit passieren kann, beruflich wie privat. Ich meine, man kann beides im beruflichen Umfeld brauchen, wie im privaten Umfeld. Dann schafft man den Mitarbeiter, respektive den Menschen, so zu sensibilisieren. Das ist nicht mit einer einmaligen Schulung zu sein, gemacht. Das kann auch nicht irgendwie gemacht werden, indem dass man das, wenn man bei einer neuen Firma anfängt, dass man dort dann einfach mal die Corporate Identity anschaut und dann schaut, das darfst du nicht und das ist auch verboten, sondern dass man das regelmässig macht. Es gibt in der Schweiz Unternehmen, die da sehr fortschrittlich unterwegs sind, die auch ganz klar einzelne Punkte ansprechen, wie der CEO-Betrug. Was machst du, wenn du plötzlich ein Mail bekommst? Kauf mir noch 10 Gutscheinkarten, wir brauchen die für Weihnachtsgeschenke, ja, und der Mitarbeiter dann nichts anderes macht, ja, ich gehe die posten und schickt die Code nachher per E-Mail am vermeintlichen Chef und das ist dann halt nicht der Chef und schon ist das Geld weg. Also Prävention ist aus unserer Sicht und auch aus meiner persönlichen Sicht das Einzige, wie man dieser Cybercrime-Thematik Herr werden kann. Ja. Weil, wenn es dann einmal passiert ist, ist das Geld leider in den meisten Fällen weg. So ehrlich muss man sein.
Ja, ja. Jetzt gibt es bewährte Strategien oder Tools, wo du sagst, die können dir empfehlen für Unternehmen, eben gerade in dem Bereich von der Sensibilisierung. Oder wie man soll vorgehen, dass man Daten nicht verliert. Du hast ja vorhin gesagt, Firmendaten sind das Entscheidendste.
Ja, also es gibt natürlich innerhalb von der Firma, ob es eine Einzelfirma, KMU, eine AG, ein grosser Konzern, gibt es Verantwortlichkeiten, die klar strukturiert sein sollen. Und zwar, wichtig ist eigentlich das Erste, es muss sich einer verantwortlich dafür zeigen, respektive er muss sich auch verantwortlich fühlen. Das hat etwas, wenn man einen Task überkommt, wo dann sagt, oh nein, jetzt muss ich mich noch über irgendwie...
Nebenbei.
Ja, so genau. Nebenbei ist immer sehr gefährlich.
Ja, genau.
Das ist so, nebenbei würde ich das nicht empfehlen, weil genau wenn es nebenbei passiert, dann fühlt sich eben wieder keiner verantwortlich im Umkehrschluss. Nein, man muss sich für die Firmen darauf vorbereiten, wenn so etwas passiert. Man muss sich, oder sollte sich im Vorfeld klar werden, was mache ich wann. Wie sieht zum Beispiel meine Backup-Strategie aus? Welche Daten sind für mich besonders wichtig? Wer hat auf welche Daten Zugriff? Wenn alle alles können anschauen können, ist das auch wieder nicht wirklich gut skaliert. Bezüglich Schulung, da gibt es eine HR-Abteilung, wo man sich kann schlau machen kann. Und sonst gibt es auf dem Internet sicher ganz, ganz viele Schulungsfirmen, die einem dabei möchte unterstützen.
Du hast jetzt Backup-Strategie erwähnt. Was heisst das denn? Also ich habe einfach ein Backup, oder?
Ja,
Strategie.
Einfach ein Backup ist eine so Sache. Es ist wie zu Hause mit dem Telefon, das man hat. Mhm. Mittlerweile hat jeder ein Smartphone, von welchem Anbieter auch immer. Und dort empfiehlt sich, regelmässig ein Backup zu machen. Und wenn man dann ein Backup von seinen Fotos mehrere Monate nicht macht und das Telefon kaputt geht oder man verliert es, dann ist halt das Backup auch mehrere Monate alt. Ein Backup, wo zum Beispiel, wenn es jetzt einen Vorfall würde geben im 2025, wo es im 2023 stammt, hilft der Firma wahrscheinlich nicht unbedingt weiter. Es gibt eine Backup-Strategie, wenn man das so möchte nennen. Die heisst so 3-2-1. Man braucht 3 Backups. 2 davon auf unterschiedlichen Datenträgern. Also einer vielleicht auf einer externen Festplatte oder auf einer separaten Festplatte oder in einer Cloud. Und ganz wichtig ist, 1 Backup davon soll nicht online verfügbar sein. Weil meistens ist es eben auch so, dass die Backups nicht besonders gut geschützt sind und nachher, sobald ein Cyberkrimineller in ein System eindringt, dass er dann eben das Backup auch noch gerade stillt oder verschlüsselt.
Okay.
Dann ist natürlich dann blöd, oder? Und so hast du zumindest etwas, wo du noch kannst Druck zugreifen. Wie oft dass du das Backup machst, ist auch zentral. Wie ich vorhin schon angesprochen habe, eben ein mehrjährig altes Backup ist wahrscheinlich nicht zielführend, dass du morgen weiterarbeiten kannst. Und das ist das Ziel von allen Unternehmungen, die von so einem Vorfall betroffen sind. Wie kann ich relativ schnell den Status quo wiederherstellen und weiterarbeiten?
Das ist gerade ein gutes Stichwort, oder gerade eben, wenn eine Firma jetzt betroffen ist. Was sollte denn ein Unternehmen machen, wenn es doch Opfer von einem Cyberangriff wird? Was sind so die ersten Schritte?
Also der erste Schritt ist, dass man es mal erkennt, was passiert ist. Und dann hat man im besten Fall eine Strategie. Und wenn man keine Strategie hat, dann gibt es eine sogenannte Chaosphase. Und die Chaosphase, die geht entweder ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer. Und hoffentlich hört sie dann irgendwann einmal wieder auf. Also grundsätzlich ist es so, dass wenn man das erkannt hat, dass man sich grundsätzlich mal einen Überblick verschaffen sollte, was denn eigentlich genau passiert ist. Und dann geht man, ich versuche so wenig Anglizismen zu verwenden wie möglich, dann gibt es sogenanntes Incident Response. Also wie gehe ich mit dem Vorfall um? Und wenn man sich eben im Vorfeld Gedanken gemacht hat, wie man damit möchte umgehen, dann ist es so, dass man sich vielleicht mit einem externen Partner oder mit seiner eigenen IT zusammensetzt und sagt, okay, was müssen wir machen? Müssen wir unser System zuerst strahlen? Müssen wir schauen, sind da noch irgendwelche Viren? Sind irgendwelche Türen offen, die wir müssten schliessen? Meistens hängt man sich dann relativ schnell mal zuerst vom Internet ab, dass nichts mehr weiter passiert. Dass das System unter Anführungszeichen nur noch lokal ist und nicht irgendwie online irgendwo in der Weltgeschichte umeinander steht, wenn man das so möchte nennen. Und dann fängt man an, den Vorfall zu bearbeiten und zu beheben. Die Polizei kann in dem Moment nicht wirklich gross helfen. Was die Polizei interessiert, ist, dass der Vorfall gemeldet wird und dass wir von dem Vorfall Kenntnis haben. Bei der Behebung vom Vorfall selber können wir nicht gross helfen, weil wir ihr System gar nicht kennen. Dort ist es natürlich gut, wenn man sich eben, wie gesagt, schon im Vorfeld, ich wiederhole mich da noch 20 Mal.
Das ist ja wichtig bei der Sensibilisierung.
Genau, ja, dass man sich Gedanken macht, wer dass man da mit ins Boot holt.
Ja.
Polizei ist natürlich auch auf die Sicherung von Beweismitteln angewiesen. Das macht aber der, der für die Bearbeitung des Vorfalls sich verantwortlich zeigt. Wir möchten sicher wissen, was ist wann passiert, was für Auswirkungen hat es auf Ihr Unternehmen. Und was wir auch möchten wissen ist, wer ist für Bearbeitung von dem Vorfall für das Incident Response zuständig und dürfen wir mit dieser Person direkt Kontakt aufnehmen. Es tönt ein bisschen komisch, aber wenn Sie mit jemandem darüber reden, der keine IT-Affinität hat und dann fragt, ja, welcher Angriffsvektor ist denn gebraucht worden, dann wird das relativ schnell sagen, ja, ich verbinde Sie mit unserem IT-Mensch. Und darum haben wir nachher einen direkten Kontakt, wo, wo wir fachspezifische Fragen einfacher stellen können.
Klar.
Wichtig ist auch, aber das werden die grossen Unternehmen mit der kritischen Infrastruktur wissen, dass seit dem 1. April ein neues Gesetz gilt, dass es meldepflichtige Fälle gibt, wenn es Behörden betrifft, grosse kritische Konzerne wie zum Beispiel Banken, Elektrizitätswerke etc. Da gibt es eine Meldepflicht zum Bundesamt für Cybersicherheit, aber das wissen die Unternehmen.
Ja.
Das muss ich Ihnen nicht erklären.
Okay, aber sonst gibt es gar keine Meldepflicht.
Eigentlich. Es gibt offiziell keine Meldepflicht.
Okay, also es ist einfach, man wünscht, dass es doch gemeldet wird.
Es gibt immer wieder Situationen, wo sich Firmen Gedanken machen, wie gross ist mein Image-Schaden, wenn das publik wird, und behalte ich das für mich? Wie gross möchte ich mit der Polizei etwas zu tun haben? Möchte ich da überhaupt ermitteln? Oder spiele ich da einfach mein Backup von gestern Abend drauf? Das ist auch für die Firma wieder selber Aufwand und Ertrag. Wir möchten aber, oder würden uns freuen, wenn die Vorfall gemeldet werden. Nur so haben wir einen Überblick, nur so können wir neue Trends erkennen und sie allenfalls auch zumindest in einer minimalen Form beraten, was sie machen sollen.
Absolut, dass man im Bilde ist.
Was ja, es ist bei der Polizei so, wenn wir nicht wissen, was läuft, wird es schwierig, darauf reagieren zu können.
Absolut. Stian, du hast gesagt, es ist jetzt nicht wichtig, dass ihr sofort einbezogen werdet am Anfang. Dann muss zuerst mal irgendwie die Daten wiederhergestellt werden, man will den Betrieb wieder zum Laufen bringen. Wann soll denn die Polizei eingeschaltet werden? Zu welchem Zeitpunkt kann man sagen, das kann dann auch zwei Tage später sein oder eben wenn man die Chaosphase oder die Anfangsphase durch hat?
Wenn man es aus der Praxis anschaut, eine Meldung an die Polizei kann relativ schnell erfolgen. Grüezi, Firma sowieso, wir sind verschlüsselt worden, wir haben eine Lösegeldforderung bekommen, das ist meistens, gibt es eine sogenannte Notiz, das ist das Einzige, wo man noch unverschlüsselt kann anschauen kann. Hallo, wir sind es gewesen. Ihr könnt über die und die Adresse Kontakt mit uns aufnehmen und wir hätten gerne 250'000 Franken in Bitcoins. Das wird man relativ schnell finden. Wenn man den PC aufstartet, wird das meistens sehr prominent auf der Desktop-Oberfläche zu finden sein. Dann kann man es mal melden und meistens die dezidierten Fragen respektive die dezidierten Informationen, wenn man eine Anzeige möchte erstatten, wo wir streng und sehr streng davon nicht abraten, sondern das befürwortet, dass sie das machen, dann kann man den sogenannten Incident Report nachher beilegen und daraus ergänzen sich dann vielleicht Fragen oder vielleicht auch gar keine Fragen und wir können an dem Fall arbeiten. Man kann eine Strafanzeige auf verschiedene Arten einreichen, man kann das bei der Polizei machen, man kann das bei der Staatsanwaltschaft direkt machen, das bleibt eigentlich der Firma selber überlassen.
Ja. Kommt dann eigentlich auch, wo Kantonspolizei jetzt in eurem Fall wirklich kann helfen, oder? Also bei der, wenn eine Anzeige gemacht wird und dann Straftaten verfolgt werden.
Ja, wir schauen natürlich an, inwiefern das Spuren rum sind. Da sind wir bei den Beweismitteln, die wir vorhin schon angesprochen haben. Beim Vermögensschaden, der entstanden ist und was für Spuren das rum sind. Wenn keine Spuren rum sind, kann man auch nichts ermitteln. Das ist leider Gottes so. Nur wir geben uns das Möglichste, dass wir die Cyberkriminellen auch verwischen. Wenn wir ehrlich sind, die sind ganz, ganz selten tatsächlich in der Schweiz, was das Ganze ein bisschen mehr tricky macht, wenn man mit dem Ausland zusammenarbeitet. Das soll beim besten Willen nicht wertend sein, sondern es ist einfach von den unterschiedlichen Gesetzgebungen in den unterschiedlichen Ländern vorhanden sind.
Klar, absolut. Spannend. Also eben, wir haben ein bisschen gehört, was wichtig ist, Verantwortlichkeiten, dann das Incident Response im Fall von der Fall, dass man dort auch dann weiss, man muss darauf reagieren. Die Polizei, wo man auf jeden Fall so informieren, wenn etwas passiert ist, dass man da auch einen Überblick hat, wie sich das entwickelt. Jetzt eben vielleicht gerade Stichwort, wie sich das entwickelt. Welche neuen Bedrohungen sehen die denn in den kommenden Jahren auf uns zukommen? Es gibt ja viel da auch ein bisschen Horrorgeschichten, wo man sich so vorstellt, oder das Handy, wo immer zulässt, wo alles gehört. Was sind so neue Bedrohungen?
Ja, man hört relativ viel Horrorgeschichten. Ja. Das ist ja so. Und ich erlaube mir nicht zu sagen, man muss auch nicht alle Horrorgeschichten immer glauben. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Im Computerumfeld, in der IT, ist sehr viel möglich. Wenn man es aber aus einem wirtschaftlichen Fall anschaut, dann ist nicht sehr viel auch tatsächlich wahrscheinlich. Man muss sich vorstellen, ein Krimineller möchte Geld verdienen. Der muss Rechnungen zahlen, macht das nicht mit seinem eigenen Geld, sondern mit dem deliktischen Erlös, den er erwirtschaftet hat. Und es soll sich für den Cyberkriminellen lohnen. Also er hat ganz klar ein wirtschaftliches Ziel. Von dem her, es gibt ganz, ganz viele Ideen, die immer ab und zu mal wieder ein bisschen auftauchen, dass man Gespräche aufnimmt und dann versucht, dass man eine Stimme kopiert und die Stimme nachher braucht, um in der Firma irgendwie Geld dem CEO-Betrug können zu erhaschen und abzuzweigen. Das hat einen sehr, sehr grossen Aufwand mit sich und braucht auch relativ viele Investitionen auf Seite der Täterschaft. Was ich das Problem sehe, ist, es wird Digitalisierung schreitet immer mehr voran. Man redet von künstlicher Intelligenz, man redet von Machine Learning. Ein Phishing-Mail hat man früher, und das weisst du selber, relativ einfach erkannt. Schlechtes Deutsch, Rechtschreibfehler, nicht persönlich angeschrieben. Das ist in der letzten Zeit immer persönlicher geworden und wird in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch noch ausgereifter, dass man das erkennt. Es bleibt aber gleich. Es wird gelogen, betrogen, beschissen. Und von der Deliktsform selber wird sich am Betrug nicht viel ändern, aus meiner Sicht.
Das ist fast schon beruhigend, oder? Dann weiss man eigentlich, auf was man sich einstellen kann. Man muss einfach dort noch sensibler werden mit der technischen Perfektionierung, kann man sagen.
Ja, es ist einfach so, man soll sich bewusst sein, was man macht. Und man soll es vielleicht einmal hinterfragen. Man appelliert auch ein bisschen an Geiz und Gier. Wenn du jetzt nicht klickst, dann kannst du nicht mehr von diesem tollen Angebot profitieren. Und dann passiert es eigentlich relativ schnell. Meine Eltern haben immer gesagt, schlafen mal drüber. Und das hilft meistens auch. Sind wir wieder auch mit dem rechten und linken Zeigefingerproblem. Nicht gerade sofort klicken, sondern eher bewusst an ein E-Mail an, bewusst auf einen Link und bewusst an einen Auftrag angehen und sich vielleicht einmal überlegen, macht das Sinn?
Ja, und auch das klingt doch ein bisschen zu gut, um wahr zu sein. Oder das gibt es ja dann auch noch die Fälle.
Ja, es wird einem eine relativ hohe Rendite über einen relativ kurzen Zeitraum versprochen. Dann sollte es vielleicht irgendwo im Hinterkopf mal anfangen, ein bisschen komisch zu tönen. Sehr ein guter Ex-Chef von mir hat mal gesagt, um den Menschen herum kommst du nicht. Und das ist wirklich das Problem. Dass, man lässt sich unter Druck setzen, man ist sich vielleicht auch nicht sicher, was man macht. Und es geht einem überhaupt keinen Zacken aus der Krone, wenn man etwas nicht weiss, dass man halt mal jemand anders fragt, du, kann das sein? Das ist bei uns im Büro genau das Gleiche. Ich kann nicht alles wissen. Für das ist das Feld Cybercrime einfach zu gross. Da frage ich einen Kollegen, hast du von dem schon mal etwas gehört? Was kann man da machen? Und das ist eigentlich aus meiner Sicht das Zeichen von der Stärke. Besser so, als man klickt einfach auf irgendetwas drauf.
Absolut.
Oder man fragt halt den Chef, willst du jetzt so wirklich 10 Wertkarten für 1'000 Franken für irgendwelche Weihnachtsgeschenke? Und meistens sagt der Chef wahrscheinlich, nein, das bin nicht ich gewesen.
Ja. Und dann auch wichtig, nicht einfach aufs Mail antworten oder so einen
genau. Es gibt, man sagt dann, einen zweiten Kanal von der Kommunikation auftun. Ja. Also wenn man ein E-Mail bekommt, dann nimmt man mal eine Telefonnummer, zum Beispiel vom Vorgesetzten, aber nicht die, die im Mail steht, sondern die, die man sonst schon kennt. Das ist genau das Gleiche, wenn Sie als Firma vom Lieferant plötzlich eine Rechnung bekommen und der Ihnen aus dem Nichts mitteilt, hey, übrigens, unsere Kontoangaben haben sich geändert. Unsere Bank ist jetzt nicht wie bis jetzt in der Schweiz, sondern zum Beispiel neu in irgendeinem anderen Land. Dann sollte man vielleicht spätestens, wenn es dann dort, wie wir leider auch, wie wir sehen, um grössere Beträge gehen, im siebenstelligen Bereich teilweise auch, vielleicht einmal nachfragen. Das würde man ja zuhause auch machen. Also wenn der Kollege sagt, übrigens verschuldest du mir noch 100 Franken, twint man das nicht auf diese Nummer, sondern ich habe jetzt etwas Neues, schicke es dort hin. Dort fragt man dann wahrscheinlich auch noch.
Ja, absolut. Was wäre jetzt dein wichtigster Tipp für die Unternehmen, um sich auch nachhaltig gegen Cyberkriminalität zu schützen?
Gute Frage. Es hilft, wenn man einen Plan hat. Das ist eigentlich, kann man sich vorstellen, wenn man mit dem Auto von A nach B fährt, dann schaut man sich auch an, wo man durchfährt. Und gleich kann man das nehmen für, was mache ich bei einem Cybervorfall? Ich bin verschlüsselt, was mache ich jetzt? Also, dass man sich mit dem Thema schon präventiv auseinandersetzt. Das ist sicher das Wichtigste. Was man auch als wichtig erachten, ist, man sollte nicht zu bequem sein. Man braucht 2-Faktoren-Authentifizierung, das Passwort in der heutigen Zeit mit den heutigen Algorithmen zum Cracken, wenn es so schön heisst. 15 Stellen und mehr, gross, klein, Sonderzeichen und Zahlen sollen drin. Und das Dritte ist eigentlich, dass man wirklich in Mensch soll investieren, in Mitarbeiter soll investieren. Sagt das, es gibt Unternehmen, die verschicken Fake-Mails und schauen, welcher Mitarbeiter klickt jetzt drauf. Und zwar nicht nachher, um ihn bloßzustellen, sondern ihn nachher eben, wie wir es vorhin schon besprochen haben, darauf zu sensibilisieren, hey, klick nicht einfach. Das sind eigentlich, also Mensch, einen Plan haben und nicht zu bequem sein, sind so die drei Key Takeaways.
Sehr gut. Gibt es Anlaufstellen oder Ressourcen, wo Unternehmen sich informieren oder nutzen können, wenn sie sagen, sie hören jetzt den Podcast und sagen, oh ja, ja, da habe ich schon noch einiges mitgenommen. Incident Response, Verantwortlichkeiten, müssen wir noch mal genauer hinschauen. Was ist da die Empfehlung?
Also es gibt natürlich ganz, ganz viele private Firmen, die das anbieten. Wir von der Polizei betreiben eine Webseite, die heisst cybercrimepolice.ch. Dort kann man sich nützliche Tipps holen, dort kann man auch Meldungen absetzen. Dort wird man auch auf dem Laufenden gehalten, was im Moment gerade aktuell ist. Also wir informieren regelmäßig über Phishing-Wellen, über E-Banking-Betrug, über neue Deliktsformen. Dann gibt es etwas von der Schweizerischen Fachstelle für Prävention, der Kriminalität. Auch dort kann man sich schlau machen. Und dann gibt es noch Bundeswebseite vom Bundesamt für Cybersicherheit, vom BAX, NCSC. Aber ich nehme mal an, wenn der Podcast publiziert wird, dort stellen wir euch die Links sehr gut zur Verfügung, dass ihr die könnt einfügen könnt. Dann kann man sich dort darüber informieren. Für die Polizei der Hauptansprechpunkt oder die Hauptwebseite bezüglich Cybercrime in der Schweiz ist cybercrimepolice.ch.
Super. Wir tun ja alle Links einfügen, die der Christian gerade genannt hat. Dann können wir das auch direkt mal anschauen. Spannend ist, man kann bei allen immer auch Meldung machen, weil eben genau das so wichtig ist, oder? Dass man sagt, wir wollen überhaupt einen Überblick haben, was passiert.
Das ist richtig, jawohl. Man kann bei allen drei eine Meldung absetzen. Wir empfehlen aber für eine Meldung, dass wenn etwas im Kanton Zürich passiert ist, respektive in einem anderen Kanton auch, dass man bei der kantonalen Polizeibehörde das meldet und eine Strafanzeige einreicht. Und nicht nur auf diesen Online-Plattformen.
Gut. Super. Danke viel mal für die wertvollen Einblick.
Bitte, sehr gerne.
Du bist ja schon ein Zeitchen auf dem Thema unterwegs, Christian. Was ist so dein grösstes Aha-Erlebnis?
Wie einfach das eigentlich ist.
Ja.
Das ist eigentlich, man kann sich
Für den Täter,
ja. Es ist in den Anfangsphasen mit einem Phishing-Mail oder mit einer Kontaktaufnahme ist es gar nicht so schwer und auch nicht hochkomplex. Hochkomplex wird es eventuell zu einem späteren Zeitpunkt. Aber mich wundert immer wieder, wenn wir von Fällen hören und die dann in einer ersten Analyse ein bisschen genauer anschauen. Wir haben vorhin über Vektoren geredet, also wo ist das Einfallstor gewesen, wie einfach das es war. Das verwundert mich immer wieder. Und leider sieht man das jetzt gerade nicht, aber ich schüttle jetzt gerade den Kopf. Es ist teilweise wirklich erschreckend.
Ja.
Ja. Ja. Es ist also sehr einfach. Ja. Ja.
Super, wir würden am Ende immer gerne mal so die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Ich fange mal an und du ergänzt, korrigierst mich.
Sehr gerne.
Erstens mal, eben, wir sind nach wie vor eigentlich bei den klassischen Themen von Betrug und Erpressung, also Lügen und Betrügen, weil letztendlich geht es um Geld, das man erreichen will. Und es ist auch letztendlich ein Trade-off zwischen den technischen Möglichkeiten und was schaut wirtschaftlich raus, wo man einfach nach wie vor sieht, mit Betrug und Erpressung funktioniert das am besten.
Das ist so, ja. Das Thema Ransomware fällt unter Erpressung und dort ist uns einfach ein Anliegen, dass wir den betroffenen Firmen mitteilen. Es ist natürlich ein eigener Entscheid von der Firma selber, dass sie die Lösegeldforderungen nicht zahlen. Weil man hat keine Garantie, dass man den Entschlüsselungscode überkommt. Man hat keine Garantie, dass die Daten nachher auch wieder so zur Verfügung stehen. Und was meistens passiert, dass man nachher nochmal erpresst wird, weil die Daten sind zuerst kopiert worden und werden nachher, nachdem man die Entschlüsselung gezahlt hat, ein paar Wochen später wird man wieder kontaktiert. Übrigens, du möchtest ja nicht, dass deine Daten irgendwo verteilt werden oder einsehbar sind und dann muss man nochmal zahlen. Wir raten respektive Polizei generell raten davon ab, und zwar sogar weltweit, Lösegeldforderungen zu zahlen. Weil, dann ist es ganz einfach, es lohnt sich nicht.
Ich kann zwar sagen, das schmeckt man ja dann schon, da ist noch mehr zu holen, wenn
genau,
ich
ja.
Absolut.
Eventuell, ja.
Genau. Super, also das ist der erste Punkt, Betrug und Erpressung. Es geht immer auch um Geld, Gewinn rauszunehmen. Dann der zweite Punkt ist eigentlich, der Mensch ist im Fokus, nach wie vor, du hast es am Schluss gerade wieder gesagt. Es geht wirklich darum, zu sensibilisieren, Awareness zu schaffen, immer wieder für das Thema, einfach das Bewusstsein zu haben, hey, ja, lass dich nicht stressen, tu nicht einfach klicken, schlaf noch mal eine Nacht darüber, wie du es schön gesagt hast, aber wirklich zu überlegen, was passiert jetzt eigentlich genau, macht das Sinn, was ich gerade für eine Anfrage bekomme oder nicht?
Das ist richtig. Es gibt da so ein Wort, subjektive Dringlichkeit. Wenn wir vorne aufs einleitende Beispiel zurückgehen, braucht man die Wertkarte unbedingt am Freitag noch oder langsam am Montag auch noch, wenn die Weihnachtsfeier zum Beispiel erst in 2 Monaten ist.
Ja. Dann hast du eben gesagt, ein weiterer Aspekt, den es berücksichtigt als Firma, ist zum einen Software, dass die immer up-to-date ist, aber eben auch Passwörter, in Bezug auf das Thema auch Bequemlichkeit, dass man wirklich sagt, hey, das muss mindestens 2-Faktoren-Authentifizierung sein, auch regelmäßig Updates, Zahlen wie Buchstaben drin haben, Groß- und Kleinschreibung und Zeichen etc. etc. 15 Zeichen mindestens lang, aber wirklich auch dort nicht faul zu sein, sondern zu sagen, wir brauchen ein gutes Passwort und nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder so.
Du hast das sehr schön zusammengefasst. Sicherheit vor Bequemlichkeit.
Ja. Und dann jetzt vielleicht noch ein Punkt dazu, wenn es dann noch zu einem Fall kommt, muss es immer klar sein, wer ist verantwortlich dafür, das muss man klären, bevor es zu einem Fall kommt. Es ist eine Rolle, die man nicht so nebenbei ausführen sollte, sondern wirklich klar ist, es ist eine Hauptverantwortung von jemandem. Und man sich entsprechend kann vorbereiten, was mache ich im Fall wann? Und vor allem, was ist meine Backup-Strategie? Weil die Firmendaten sind das Essentielle für die Firma, möglichst schnell wieder können zu laufen und da sich zu überlegen, wo tue ich ein Backup ablegen, welche Regelmäßigkeit tue ich das updaten, wie oft mache ich das etc. Gut, und dann ein letztes Stichwort noch, eben wenn man dann in so einen Cyberangriff reinläuft, braucht das Incident Reporting, Response.
Das ist richtig, genau.
Incident Response.
Oder auf Deutsch ein Vorfall oder Vorgangsbearbeitung.
Vorgangsbearbeitung.
Und Verarbeitung dann auch noch.
Wo man dann eigentlich unternehmensintern muss machen. Entweder hat man einen Unternehmenspartner, der das für einen macht, oder selber die verantwortliche Person. Und dort kommt es dann eben auch, wo die Polizei ins Spiel kommt, wo man soll informieren, die Kantonspolizei, dass es einen Fall gibt und entsprechend informieren, was ist vorgefallen, wo ist das Eingangstor gewesen, etc. etc. Und seit dem 1. April gibt es auch eine Meldepflicht für die ganz grossen Infrastrukturen und Unternehmen.
Das ist richtig und ich möchte den Unternehmen auch die Angst nehmen. Wir unterstehen am Amtsgeheimnis. Wir reden nicht mit den Medien darüber, dass die Firma X gestern verschlüsselt worden ist. Seitens der Polizei werden solche Meldungen nicht kommuniziert.
Ja.
Wir möchten der Firma ein bisschen die Angst nehmen, sie sind bei uns sicher. Wir unterstehen dem Amtsgeheimnis. Wie die Firma gegenüber den Aktionären kommuniziert oder gegenüber den Eigentümern kommuniziert, das betrifft uns nicht. Mhm. Eine Meldung ist bei uns sicher und wir können sie allenfalls beraten, wie sie weiter sollen vorgehen.
Super wichtiger Punkt. Ich finde es ehrlich gesagt auch fast souveräner, wenn man das meldet, anstatt zu verheimlichen. Das klingt schon wieder irgendwie falsch.
Das wäre wertend. Ja, das überlasse ich der jeweiligen Firma. Das entscheidet die Firma selber. Wie ich vorhin auch gesagt habe, wir können nicht darauf bestehen, dass sie kein Lösegeld zahlen. Wir empfehlen es wirklich stark.
Ja.
Aber ob sie das machen, das bleibt ihnen überlassen.
Ja. Christian, hast du jetzt noch irgendetwas, was ich jetzt nicht gesagt habe oder nochmal abschließend sagst, hey, das ist nochmal wichtig, am Schluss zu erwähnen, das haben wir jetzt noch nicht abgedeckt oder ist nochmal ein Highlight?
Was mir wichtig ist, dass unsere Zuhörer verstehen, dass das nicht eine Einzelperson ist, die irgendwo im Keller sitzt und an einem PC sitzt und sich dann durchklickt und das schreibt oder eine E-Mail schreibt oder eine E-Mail verschickt oder sonst irgendwie eine Banktransaktion durchführt. Das ist in der heutigen Zeit alles automatisiert. Man kann für ganz wenig Geld kann man sich über 200'000 Passwörter inklusive, also E-Mail-Adressen, Zugangsdaten inklusive Passwörter kaufen. Früher war es so, dass das alles aus einer Hand gekommen ist. Heute kann man wie zu einem Detailhändler gehen und sich die einzelnen Komponenten einzeln zusammensuchen, die man braucht, um kriminell tätig zu werden. Man muss verstehen, dass das heute alles automatisiert ist, dass das grossflächig passiert, dass es wie in so einer Art ein Grundrauschen gibt. Man muss nicht mehr zum Metzger Fleisch kaufen, zum Gemüsebauer gehen, Gemüse kaufen, beim Bäcker gehen, ein Brot holen, sondern man geht zu einem kriminellen Detailhändler und kauft sich dort seine Services ein, die man braucht.
Also Betrug as a Service?
Ja, es gibt eine Terminologie, die nennt sich Ransomware as a Service.
Tatsächlich.
Das ist dort so, ich kaufe mit Verschlüsselung Daten, ich kaufe mit Dekodierung Daten, ich kaufe mit Platzierung auf diesem System bei einem Dritten. Und es gibt einen weit verbreiteten Split, wie nachher das Lösegeld, das man bekommt, auch unter diesen einzelnen Players verteilt wird.
Faszinierend.
Es gibt ein ganz berühmtes Zitat von einer IT-Fachperson, die sagt, Crime pays. Und wir müssen wegkommen, dass Crime eben nicht mehr paid, dass sich Kriminalität nicht mehr lohnt. Und nur so werden wir es schaffen, dass wir die Kriminalität auch können eindämmen können. Man geht wieder zurück auf den Einbrecher. Wenn jeder jetzt eine Multilock-Türe und Panzerglas zuhause hat, das ist für den Privathaushalt sicher übertrieben. Aber wenn man gesehen hat, Banküberfall, seitdem man in der Bank selber eigentlich nicht mehr als Bargeld ankommt, sondern dass das irgendwie mit Tresor ist und man der Bankangestellte auch nicht mehr bedrohen kann, weil er gar nichts machen kann, dann lohnt sich das für den Kriminellen auch nicht mehr.
Ja.
Und von dem her muss man wirklich schauen, Crime cannot pay.
Ja.
Oder should not pay.
Ja, also
und im Moment ist es leider so, im Moment payt es noch. Blöde Terminologie. Im Moment zahlt es halt eben immer noch aus, darum wird es immer noch gemacht.
Ja, ja. Ganz einfach, ja.
Ja.
Man geht dort hin, wo es sich lohnt.
Das ist ja so.
Ja. Ja.
Ich meine, wir gehen auch günstig posten. Wir vergleichen, wenn wir eine neue Jacke kaufen, auch etwa 3 oder 4 Angebote. Und dann kaufen wir es dort, wo Qualität, Beratung und der Preis am günstigsten ist.
Ja, super. Danke dir vielmals. Wir hören immer gerne auf mit etwas Persönlichem von unserem Gast, Christian. Eine Buchempfehlung, eine Inspiration. Was würdest du mit unseren Zuhörern teilen?
Ich habe kürzlich «A Promised Land» von Barack Obama nicht gelesen, als Hörbuch. Wir sind ja digital unterwegs. sehr inspirierend.
Ja.
Besonders in der heutigen Situation.
Ja. Super. Nehmen wir gerne mit als Buchempfehlung «A Promised Land» von Barack Obama. Danke vielmal, Christian, dass du da gewesen bist im Namen von der Kantonspolizei Zürich. Uns Rede und Antwort gestanden bist. Wir werden alle Links einfügen beim Podcast, dass ihr dich abrufen, anschauen, euch mal informieren oder einfach ein bisschen lesen, was man da so findet. Und bei den nächsten Aufnahmen werden wir beim Thema Datensicherheit bleiben, das mal aus einer Unternehmensperspektive. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr dann wieder zuhört. Danke für mal, Christian, dass du da warst.
Bitte sehr schön.